Sonnenlichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Diese Folge wird präsentiert von Hikes. Sicherheit und Komfort für jeden Feuerwehreinsatz mit dem Einsatzstiefel Fire Eagle und Fire Hero. Alle Infos bei eurem Feuerwehrfachhandel.
60.000 Liter Natronlauge, 30.000 Liter Salzsäure und nochmal 30.000 Liter Salpetersäure. Das war ein Schadstoffeinsatz und ein Brandeinsatz auf einmal. Aber welche gewaltigen Mengen an Chemikalien da ausgetreten sind, das war bei der Alarmierung noch gar nicht klar. Im Februar 2025 sind die Berufsfeuerwehr Salzburg und die umliegenden freiwilligen Feuerwehren zu diesem Großbrand ausgerückt. Einsatzort war der Metallbetrieb Mako. Dort werden Fenster und Türbeschläge hergestellt. Und weil dieser Einsatz so komplex war, schauen wir uns in dieser Folge vier Bereiche an. Die Brandbekämpfung, den Schadstoffeinsatz, die Wasserversorgung und den Umweltschutz. Wir haben heute also einiges vor. Damit Servus, Hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilic und wir sind heute zu Gast bei der Berufsfeuerwehr in Salzburg. Bei Branddirektor Werner Kläuber. Er ist der Kommandant der Berufsfeuerwehr Salzburg und Bezirksfeuerwehrkommandant für Salzburg-Stadt. Und bei diesem Einsatz war er Gesamteinsatzleiter. Werner, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Gastfreundschaft.
Sehr gerne, willkommen bei der Berufsfeuerwehr Salzburg.
Vielen Dank. Und auch bei uns ist Oberbrandrat Stefan Krakowitzer, Bereitschaftsoffizier bei der Berufsfeuerwehr Salzburg und bei diesem Einsatz zuständig für den Abschnitt Galvanik und Innenbrandbekämpfung. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Jetzt ist dieser Einsatz eigentlich alarmiert worden mit einer Brandmeldeauslösung und bei der Anfahrt war für euch schon ein Flammenbild sichtbar. Aber was war das unterm Strich? War das jetzt eher ein Brandeinsatz? War das eher ein Schadstoffeinsatz? Was war die größere Herausforderung?
Ja, das hast du angesprochen. Diese Alarmierung erfolgte grundsätzlich über eine Brandmeldealarmierung um 22.29 Uhr. Aber bereits bei der Anfahrt muss ich so vorstellen, der Betrieb, den es betroffen hat, der liegt am südlichen Stadtrand von Salzburg. Das heißt, die Anfahrt ist circa bei 7 bis 8 Minuten, bis wir dort eintreffen. Aber bereits bei der Anfahrt haben wir über die Leitstelle mehrere Notrufe empfangen, die ein entsprechendes Brandereignis auch bestätigt haben. Das hat dann dazu geführt, dass der alarmierte Bereitschaftsoffizier bereits die FF nachalarmiert hat zu dem Zeitpunkt bei der Anfahrt, weil er gewusst hat, okay, das ist ein Realereignis, dass er gleich einmal entsprechend nachrückende Kräfte an Einsatzstelle hat. Die Herausforderung, was man dann gesehen hat, das war der Einsatz, wie du schon gesagt hast, ist auf der einen Seite hat sich dann herausgestellt, dass das wirklich ein ausgeprägtes Brandereignis ist an Einsatzstelle, also im Prinzip ein klassischer Großbrand. Und wie sich im Laufe des Einsatzes herausgestellt hat, sind da auch sehr große Mengen an Chemikalien betroffen gewesen, die uns dann entsprechend den Einsatz erschwert haben und eigentlich zwei wesentliche Schwerpunkte definiert. Auf der einen Seite die Brandbekämpfung, auf der anderen Seite den Umgang mit den Chemikalien.
Und wenn man zu einem Brand beim Beschlägehersteller Mako bei euch im Einsatzgebiet alarmiert wird, ist das etwas, mit dem ihr rechnet? 60.000 Liter Natronlauge und jeweils 30.000 Liter Salz und Salpetersäure, ist das eine Menge, die man da erwarten muss?
Also grundsätzlich ist uns schon bekannt, dass der Hersteller da entsprechend auch Chemikalien bevorratet. Das ist aber direkt bei dem Einsatz dieser Bereich betroffen war, es hat sich natürlich aus der Einsatzlage bzw. der Erkundung herausgestellt und entsprechend auch Zeitbedarf gehabt, bis man da einfach die Informationen noch an Einsatzstelle hat. Also das war also ein Thema, da kommt der erste eintreffende Einsatzleiter hin, stellt einmal einen Brandbereich im Dachbereich fest und dass dann wirklich die Galvanik betroffen ist, bis man da die Brandschutzpläne vor Ort hat, bis dann auch die eintreffenden Ortskundigen, wie der Brandschutzbeauftragte und auch ortskundige Techniker dort nähere Informationen geben können, vergeht natürlich Zeit. Und man muss auch die ersten Maßnahmen zwischenzeitlich mal treffen, um auch die Brandausbreitung so weit hintan zu halten, beziehungsweise den Brandabschnitt auch zu halten. Also das entwickelt sich im Laufe des Einsatzes, dass man dann erfährt, welche Bereiche da wirklich betroffen sind. Vielleicht den Ablauf, der Alarmierungsablauf ist vielleicht interessant. Also das muss man sich vorstellen, wir haben da eben eine Anfahrtszeit von circa 7 bis 8 Minuten und bereits während der Anfahrt, wie bereits erwähnt, haben wir über die Leitstelle bestätigte Notrufmeldungen erhalten, dass es wirklich ein Realbrand ist, also ein ausgeprägtes Brandereignis ist, was dann unseren alarmierten Bereitschaftsoffizier dazu geführt hat, dass er nachalarmiert, die freiwillige Feuerwehr, und zugleich aber den zweiten Bereitschaftsoffizier, den Diensthabenden, um auch entsprechend vor Ort weitere Kräfte zu erhalten. Er hat sich dann telefonisch mit mir Rücksprache gehalten nach der ersten Erkundungsphase und mir bestätigt, dass es wirklich ein großes Brandereignis ist, was dann mich veranlasst hat, da die nächste Alarmstufe auszulösen, sprich den Großalarm für die Kräfte, für Dienstfeuerwehrkräfte der Berufsfeuerwehr und auch die Freiwillige Feuerwehr. Das führt dann dazu, dass wir eben dann mehr verstärkende Kräfte im Dienst haben und auch mehr Einsatzleiter an die Einsatzstelle beordern können, beziehungsweise auch die Stadtbereitschaft wiederherstellen können mit einem weiteren Bereitschaftsoffizier. Das führt dann eben dazu, dass wir in der Lage sind, Abschnitte zu bilden. Und das ist dann der Punkt, wo dann der Stefan ins Spiel kommt. Also wir haben die zwei diensthabenden Offiziere, Kollegen Fuchs Daniel und Florian Möschel, die bereits die ersten Tätigkeiten in die Wege geleitet haben. Und erst im weiteren Einsatzablauf, wie wir dann mehr Kräfte waren, haben wir dann die Abschnitte gebildet, wo dann Stefan ins Spiel gekommen ist. Und wenn man sich mal kurz umreißen kann, also ich bin dann nach dem Eintreff bin auch an eine Einsatzstelle gefahren als Bezirksvorgang bzw. Gesamteinsatzleiter, habe die Einsatzleitung übernommen und mehrere Abschnitte gebildet. Das war zum einen für einen ersteintreffenden Offizier, der den Auftrag erhalten hat, Kollege Daniel Fuchs, die Brandabschnitte zu halten, dass man den Brand soweit einmal begrenzen kann auf den Bereich, der unmittelbar betroffen ist. Dann den zweiten Abschnitt, den habe ich dann an Stefan gegeben, dass er den Bereich Galvanik, Brandbekämpfung übernimmt. Dritten Abschnitt war mir auch ganz wichtig für die Versorgung Nachschub der Kollege Florian Möschel, wo wir dann einfach den Nachschub auch sicherstellen. Wir sind ja weitere Einsatzmittel an Einsatzstelle bekommen und ein ganz wichtiger Punkt war der Abschnitt 4 für die Löschwasserversorgung, den ich den Kollegen von der Freiwilligen Feuerwehr, den Kommandanten der FF, an Mike Lebrich übergeben habe, wo man dann einmal sagt, diese vier Schwerpunkte mal im ersten Augenblick abzudecken oder abdecken zu können.
Dann schauen wir uns den Abschnitt Galvanik, Innenbrandbekämpfung gerne an, Stefan. Wie hat sich der Einsatz für dich ergeben?
Also nach der ersten Lagebesprechung mit Werner als Gesamteinsatzleiter haben wir eben diese Abschnitte gebildet. Habe mir dann, nachdem das die Atemschutztrupps der BF quasi beim Kollegen Daniel in der Außenbrandbekämpfung schon im Einsatz waren, habe ich mir mit mehreren Atemschutztrupps zur Freiwilligen Feuerwehr die Brandbekämpfung in der Galvanik vorgenommen. Wir haben zuerst versucht mit Mittelschaumrohren, dass wir den Brand ein bisschen in den Griff kriegen. Hat sich aber herausgestellt, eigentlich von der Zugänglichkeit her, dass man nachher eher mit Schwerschaumrohren den Angriff durchführt.
Mit dem Unterschied, vielleicht magst du das kurz erklären?
Aufgrund der Wurfweite.
Genau, das war so ein Punkt. Also im Zuge des Einsatzes und der Abschnittsbildung sind dann doch die gesicherten Rückmeldungen gekommen. Also wir haben den ersten Trupp zur Erkundung drinnen gehabt in dem betroffenen Bereich. Da habe ich gesagt, er sieht da verformte I-Träger, wo man da im ersten Augenblick mit aufgeschlossen haben, dass da die Statik schon beeinträchtigt ist. Und aufgrund dessen haben wir dann auch entschieden, dass wir nicht mehr in unmittelbaren Brandbereich vorgehen, sondern aus dem gesicherten Bereich, aus den angrenzenden Bereichen oder auf den Außenbereichen, wo die Fensterscheiben bereits geborsten waren, für den Löschangriff im Innenbereich vorzugehen. Das ist das, was der Stefan übernommen hat, wo man eben zu Beginn eine Rücksprache mit dem Brandschutzbeauftragten, welcher Löschmittel denn jetzt für die Substanzen, die da zu erwarten sind, geeignet ist. Da haben wir eben auch Schaum verwendet. Das war der Hintergrund, warum wir auf Schaummittel umgestiegen sind vom Wasser, weil wir uns abgestimmt haben im BSB. Aber wir wollten die Wurfweite eben erhöhen, um die Sicherheit der eingesetzten Einsatzkräfte sicherzustellen, dass wir da einfach mehr Abstand auch wahren können. Darum eben die Verwendung von Schwerschaumrohren.
War zu diesem Zeitpunkt Chemikalien, Schutzanzüge, persönliche Schutzausrüstung, war das da schon ein Thema? Da kommt nämlich eine Frage, die haben wir über Instagram bekommen, von Marius, Kamerad von euch von der Berufsfeuerwehr Berlin. Also gute Frage, Schutzbekleidung natürlich, wenn Brand und Chemie zusammenkommen, dann wird es besonders spannend. Aber wie stellt sich das da heraus, wenn ich in den Innenangriff gehe, zu einem Zeitpunkt, wo dieses Ausmaß an Schadstoff noch gar nicht klar ist?
Also ganz am Anfang zur Brandbekämpfung noch nicht, weil da auch noch nicht diese Mengen an Chemikalien ausgeflossen sind. Erst während dieser Brandbekämpfung, während dem Erstangriff, hat sich dann herausgestellt, dass wirklich erhebliche Mengen auslaufen und wir teilweise schon knöcheltief mit den normalen Einsatzstiefeln in den Chemikalien drinnen stecken.
Kollege Marius ist uns bekannt, der war bei uns Lieber. Volontär. Marius Singer, der war bei uns Volontär. Schöne Grüße.
Ja, liebe Grüße nach Berlin.
Nein, das war eine Abwägung, was wir getroffen haben, gemeinsam. Ich sage, was tun wir? Wir haben jetzt da ein Brandereignis, wo wir wissen, wir haben da wirklich starke Hitzeentwicklung im Innenbereich. Mit dem Wissen, dass wir jetzt, das war schon ein Zeitpunkt, war es uns dann schon, ist der Informationsfluss soweit gegeben, dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir da Chemikalien, die wahrscheinlich auch betroffen sind, oder Chemikalienlagerbehälter. Dann sagen wir, okay, was haben wir für Möglichkeiten? Schutzstufe 2, Schutzstufe 3 mit dieser Hitzeentwicklung ist nicht möglich, weil einfach mit der Beaufschlagung da ist die Schutzwirkung weg. Jetzt haben gesagt, okay, was habe ich für Chemikalien? Es ist dann bestätigt worden vom Brandschutzbeauftragten, dass es sich Salpetersäure und Salzsäure handelt. Davon ausgehen muss, dass Reaktion primär im Bereich von feuchten Stellen entsteht. Das heißt, wenn man jetzt da ohne Schutzausrüstung vorgeht, Bereich Atemwege, Augen, und das kann man eben mit einem Atemschutzeinsatz einmal primär ausschließen. Wenn man sagt, die volle Schutzausrüstung, die wir tragen, mit einer EN469er-Bekleidung, die PTFE-Membran hat, die ja chemikalienbeständig ist. Das haben wir das Thema jetzt mit den PFAS bzw. PTFE-Membranen, Fluorcarbonverbindungen. Das heißt, das ist ja schon mal eine gute Schutzwirkung grundsätzlich. Und das war eine Risikoabwägung, was ist jetzt für diesen Einsatz der zielführendste Ansatz. Und in weiterem Ablauf haben wir dann festgestellt, okay, nachdem die Kontamination des Löschwassers festgestellt wurde mit pH-Messstreifen, haben wir dann umgestellt, Zug um Zug, auf andere Einsatzstiefel, dass man zumindest den Stiefelbereich, wie der Kollege schon gesagt hat, dass er zum Teil knöcheltief im Löschwasser gestanden ist, weil es auch einen Rohrbruch gegeben hat in diesem vom Brand betroffenen Bereich, dass man den Fußbereich soweit mit chemikalienbeständigen Stiefeln schützt, und statt den normalen Branddiensthandschuhen sind wir da auf chemikalienbeständige Handschuhe umgestiegen, dass man dann einfach, wenn man nasse Gegenstände berührt, bei der Innenbrandbekämpfung da auch einen entsprechenden Schutz aufweist.
Die pH-Wertmessung, wie erfolgt die? Teststreifen hast du schon erwähnt. Wie läuft das ab?
Ja, man muss sich das so vorstellen. Wir haben, wie gesagt, ein Brandereignis, wo wir im Zuge der Erkundung dann auch die Information erhalten haben, dass da große Mengen an Chemikalien unter Umständen betroffen sind. Und das hat mich dann dazu geführt, beziehungsweise mein Kollegen, dass er regelmäßig die ausgetretenen, also aus den Zugangsbereichen austretende Flüssigkeit mit einem pH-Teststreifen kontrolliert auf den pH-Wert. Man muss sich das vorstellen, pH-Wert 7 ist neutral, also wie Wasser. Dann habe ich einen sauren Bereich mit 1 bis 7 und einem basischen Wert von 7 aufwärts bis 14. So, und jetzt muss man sich das vorstellen, wenn man in der Chemie ein bisschen aufpasst hat, Säuren und Laugen gemeinsam kann man zu neutralisieren verwenden, aber es gibt ja eine exotherme Reaktion. Und für uns war zu Beginn bekannt, okay, ich habe in einem Bereich Salpetersäure und Salzsäure, und im weiteren Einsatzverlauf ist uns da mitgeteilt worden, dass wir da bis zu 60.000 Liter Natronlauge in dem betroffenen Bereich haben. Das war für uns dann also ein wichtiger Aspekt, hoppala, das kann durchaus stark eskalieren mit einer entsprechenden Reaktion. Jetzt haben wir mal versucht, das einzugrenzen und einzuschätzen, wie denn jetzt dieses Gemisch, was da ausgetreten ist, einzuschätzen ist. Und es war dann durchaus ein Aha-Effekt, wenn man mit dem ersten pH-Teststreifen, das muss ich mir vorstellen, ist wirklich einfach ein fingergroßer Papierstreifen oder vermeintlich Papierstreifen mit einer Beschichtung, und diese Beschichtung reagiert unterschiedlich je nach pH-Wert, und mit einer Skala kann man ablesen, welchen pH-Wert diese Flüssigkeit jetzt aufweist. Und da haben wir eben bei der ersten Messung festgestellt, ja, pH-Wert 1 bei einer Skala von 1 bis 7 und gesagt, okay, weiter runter geht's nicht. Das ist einmal doch nicht unerheblich, dieser pH-Wert, was das saure Milieu angeht. Aber das, was uns dann wirklich zu denken gegeben hat, das war, dass in wenigen Minuten später auf einmal pH-Wert von 14 messbar war im gleichen Bereich.
Das mittelt sich ja schön aus eigentlich.
Das mittelt sich schön aus. Und das ist eben das Interessante. Also wie gesagt, Säuren und Laugen, die können durchaus stark exotherm reagieren.
Heißt das, es wird warm?
Es wird warm und kann aber entsprechend schlagartig reagieren, wo ich sage, okay, unter Umständen, je nachdem, wie das Verhältnis ist und wie viele Mengen und auch welche Substanzen jetzt aufeinandertreffen, ja, wie reaktionsfreudig das ist. Aber grundsätzlich muss man davon ausgehen, Säuren und Laugen, wenn die zusammentreffen, dass sie exotherm auch unter Umständen mit einem entsprechenden Verdrängungseffekt reagieren. Und das hat uns eben dazu geführt, die Situation neu zu bewerten, wo man sagt, okay, wir sind auf der Brandbekämpfung, auf der anderen Seite sind wir jetzt aber in einem Chemikalieneinsatz richtig drinnen gelandet, mit dem, was eben da ausgetreten ist. Was in weiterer Folge dazu geführt hat, das neu zu bewerten, wie es denn jetzt mit dem Schutz der Umgebung in weiterer Folge ausschaut, mit Zivilschutzalarm und so weiter und so fort. Aber eben der erste Schritt war dann mal feststellen von den pH-Messwerten über dieses Papier, dass wir dann mal die Lage einschätzen können.
Und dass sich dieser pH-Wert so schnell geändert hat, das ist, weil die Flüssigkeiten nicht zeitgleich ausgetreten sind?
Die Galvanik, muss ich sich vorstellen, dass das verschiedene Bäder sind mit verschiedenen Substanzen, sauer oder auch basisch, und auch mit verschiedenen Zusätzen, damit man das Werkstück entsprechend bearbeiten kann, um eine schöne Werkstückoberfläche zu erhalten. Aber dieser Ablauf der Galvanik braucht eben unterschiedliche Bäder. Einmal sauer, einmal basisch. Und für diesen Ablauf gibt es eben unterschiedliche Wannen. Und diese Wannen sind in diesem Betrieb hintereinander aufgebaut. Und wir gehen davon aus, dass im Zuge des Brandereignisses einfach eine Wanne nach der anderen geborsten ist, kaputt gegangen ist und deshalb diese Substanzen auch nacheinander ausgetreten sind. Also einmal sauer, einmal die Säure, einmal die Lauge und die entsprechenden Mischungen. Davon ist dann auszugehen, dass wir die unterschiedlichen pH-Messwerte dann am Eingangsbereich festgestellt haben.
Stefan, da kommt ein Abschnitt wieder ins Spiel. Was hat das bedeutet für den Atemschutzeinsatz, wenn plötzlich dann persönliche Schutzausrüstung verändert wird?
Naja, noch bekannt werden jetzt quasi durch das Austreten von den Chemikalien haben wir noch Rücksprache mit der Einsatzleitung natürlich umgerüstet, beziehungsweise haben wir gesagt, wir können so mit der normalen Schutzbekleidung Atemschutz, Brandeinsatz nicht mehr reingehen. Müssen wir umrüsten auf Chemikalienstiefel beziehungsweise Chemikalien-Schutzhandschuhe.
Chemikalien-Schutzhandschuhe zum Beispiel, da ist dann egal, ob der pH-Wert zu hoch oder zu niedrig ist, ob wir von Laugen oder von Säuren sprechen, das ist ein Handschuh, der gegen alles schützt.
Genau, der ist für Chemikalien ausgelegt und speziell für das da.
Es hat bei diesem Einsatz ja leider auch 5 leicht Verletzte gegeben, 3 davon von der Feuerwehr. Wie geht's denen heute?
Die Kollegen sind Gott sei Dank nur leicht verletzt gewesen, die sind auch nur ambulant behandelt worden, Gott sei Dank. Die haben sich aber im Zuge der Brandbekämpfung leichte Verletzungen zugezogen. Das war genau dieser Umstellungsprozess, dieser Zeitpunkt vom Standardlöschangriff, wie man dann feststellt, okay, da sind die Chemikalienlager auch betroffen, wo wir dann umgestellt haben auf erstens mehr Abstand, weil einfach die Statik nicht mehr gegeben ist, und zweitens auf andere Stiefel. Und bei der Brandbekämpfung ist eben passiert, dass ein Kollege mit der Brandbekämpfung aufgrund der Deckung, die er eingenommen hat, diese Löschwassersubstanz zu einem gewissen Grad über die Hose auf das Schienbein bekommen hat und sie somit leichte Verletzungen zugezogen hat. Das gleiche dann mit 2 anderen Kollegen, wo leider die Stiefel einen leichten Defekt, man muss sich vorstellen, ein Einsatzstiefel ist ja auch mit einer Gore-Tex-Membran ausgestattet, nur über eine Nutzungsdauer und regelmäßigen Gehen brechen die an den exponierten Stellen leicht auf und da ist eine minimale Substanz, also sie sind minimal nicht durchgetreten und eben auch bei diesen Kollegen zu leichten Verletzungen geführt. Und das war eigentlich auch dann genau dieser Zeitpunkt, umgestellt haben auf ein anderes Schuhwerk und andere Handschuhe, um da den Schutz der Einsatzkräfte wieder sicherzustellen.
Also wenn ich da die Frage vom Einstieg noch einmal hineinhole, war es ein Brandeinsatz oder war es ein Schadstoffeinsatz? Also dieses Brandgeschehen, dieses Einsatzgeschehen hat sich eigentlich wie ein Mosaik zusammengesetzt. Zu diesem Zeitpunkt am Anfang war das einfach ein Innenangriff, ein Gewerbebetrieb, ein Industriebetrieb im Brand. Ja. Aber dass mit so einer Menge und so unterschiedlichen Chemikalien zu rechnen ist, das hat sich einfach erst später ergeben.
Der Vergleich mit Mosaik, der ist da sehr treffend. Genau das ist es. Wir sind alarmiert, unseren Brandalarm entsprechend ausgerüstet, rücken wir auch zu diesem Einsatz hin. Und das ist ja der Grund, warum wir die Schutzausrüstung im Zuge des Einsatzes dann auch gewechselt haben, weil wir natürlich bei einer Alarmierung Brandalarm noch nicht damit rechnen, dass man eigentlich so einen riesen Chemikalien-Einsatz hat. Das ist ja der Grund, warum wir dann die Schutzausrüstung entsprechend nachalarmiert haben und dann auch, wie sich herausgestellt hat, dass der Bereich betroffen ist, wo die Chemikalien gelagert bzw. verwendet werden, haben wir dann auch schlagartig umgestellt auf die andere Schutzausrüstung. Vor allem, weil wir dann auch die Messungen durchgeführt haben, die festgestellt haben, hoppala, da haben wir schon Austritt vor dem Ganzen.
Und punkto Mosaik, um das jetzt nochmal aufzugreifen, Stefan, im Atemschutzeinsatz ergeben sich ganz viele andere Mosaiksteine meistens noch. Welche Herausforderungen hattet ihr noch?
Es war so, dass wir eigentlich dann gemerkt haben, dass der Einsatz der Mittelschaumrohre so keine Wirkung zeigt, der Brand weiter fortschreitet bzw. sich nicht eindämmen lässt. Bin dann selber mit einem Atemschutztrupp der FF unter schweren Atemschutz reingegangen, um eine Lageerkundung durchzuführen. Dabei hat man dann gesehen, dass die Brandherde viel weiter hinten sind in die Galvanikbecken und dadurch die Mittelschaumrohre mit der Wurfweite keine Wirkung erzielen. Und dadurch haben wir nachher mit dem Einsatzleiter mit Werner entschieden, dass wir auf Schwerschaumrohre aufgrund der Wurfweite umsteigen. Wir haben uns dann angeschaut drinnen, wo haben wir Einbringöffnungen, wie kommen wir da am besten dazu. Haben dann gesehen, dass da ein Tor gibt, das auch im Brandschutzplan so eingezeichnet ist. Leider ist aber da eine Fassade vorgebaut worden, das heißt, das Tor war so nicht öffnbar. Wir haben dann hydraulische Öffnungswerkzeuge eingesetzt, dass wir das eventuell aufbringen. Das hat nicht zum Erfolg geführt. Hätten dann probiert, grundsätzlich mal mit einer Säge das zum Aufmachen. Dies haben wir aber aufgrund der Wahrscheinlichkeit, dass die Salzsäure ausgetreten ist und eventuell eine Reaktion bzw. eine Knallgasbildung möglich wäre, haben wir das dann wieder eingestellt, weil wir ja aufgrund der Funkenbildung da kein weiteres Risiko eingehen wollten.
Verstehe. Das heißt, die Tür ist zugeblieben.
Die ist schon zugeblieben, genau. Wir haben Öffnungen, weitere Öffnungen über Fenster geschaffen.
Viele spannende Herausforderungen. Brandursache dürfte ein technisches Gebrechen im Bereich eines elektrolytischen Reinigungsbeckens sein. In einer Art Labor, ist das so richtig?
Ja, Chemielabor, es war direkt in der Galvanik, ist nach derzeitigem Stand der Brandherd ausgebrochen. Herausforderungen waren auch die Öltrafos auf dem Dach. Also das war so ein Thema im Zuge der Erkundung oder auch im weiteren Einsatzverlauf ist uns dann auch mitgeteilt worden vom Brandschutzbeauftragten, dass sich auf dem Dachbereich Öltransformatoren befinden, die für die Galvanikanlage benötigt werden. Also auch ölgetränkte Transformatoren. Es ist wieder so ein Punkt, der, warum hat, wir haben mit einer Drohne Wärmebildaufnahme gemacht vom Dach und gesagt, wo kommen die Brandherde her? Und erst da im Einsatzverlauf ist uns dann mitgeteilt worden, dass es sich um Öltransformatoren handelt. Man muss jetzt nicht eine Hochspannungsanlage vorstellen, das ist eigentlich eine Niederspannungsanlage, um die Leistung oder hohe Ströme entsprechend für die Galvanik zur Verfügung stellen zu können. Und die sind eben auch alle in Brand geraten. Das war dann der Grund, warum wir aus einem Hubrettungsgerät aus da auch entsprechend große Löschwassermengen oder auch im weiteren Fall aufgrund des Öls auch mit Schaum entsprechend arbeiten haben müssen, um den Dachbereich in den Griff zu bekommen. Aber ich darf da nur mal die Leistung der Kräfte von der Freiwilligen Feuerwehr, also der Berufsfeuerwehr, nur mal hervorheben, also wir haben es geschafft, dass wir einen Brandabschnitt halten. Und das war insofern einfach ein Riesenvorteil für den Betrieb, weil der ist mittlerweile bis auf die Galvanik wieder in Betrieb gegangen, für den Betrieb gehen können, weil wir den Brand wirklich auf diesen Abschnitt halten oder beschränken haben können. Trotz aller Musikteilchen, die sich da im Laufe des Einsatzes ergeben haben, muss ich sagen, Hut ab vor alle Beteiligte, tolle Leistung. Und auch die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, ob das die Polizei oder der Rettungsdienst war, das war wirklich ein tolles Miteinander und hat sicherlich auch zum Einsatzerfolg dazu beigetragen.
Also wir haben über den Brandeinsatz gesprochen, über den Schadstoffeinsatz. Großes Thema war auch der Löschwasserbedarf.
Löschwasserversorgung war natürlich ein ganz wichtiger Punkt, beziehungsweise auch die Löschwassermenge war nicht unerheblich, die benötigt worden ist an der Einsatzstelle. Und für die muss man mal heranziehen, was habe ich denn vor Ort für Löschwasserversorgung? Grundsätzlich gibt es den Grundschutz mit einem öffentlichen Hydrantennetz. Für so einen Betrieb wie dort gibt es dann auch einen Objektschutz mit einer Hydrantenanlage vor Ort, die wird gespeist wie eine Brunnenanlage, das ist dort so gelöst. Und diese Brunnenanlage ist über ein Pumpensystem angesteuert, die ist aber in diesem Einsatz, das war natürlich jetzt ein Nachteil, energiemäßig über den Brandabschnitt versorgt worden ist. Das heißt, im Zuge des Einsatzes ist uns leider die Löschwasserversorgung über die Objektanlage ausgefallen. Also die drei Hydranten bei dem Standort sind uns dann leider ausgefallen. Das heißt, wir haben kurzfristig die Löschwasserversorgung umbauen müssen, indem er drei Tragkraftspritzen im naheliegenden Anifer Alterbach aufgebaut hat, beziehungsweise Salzach. Das muss ich mir vorstellen, man hat jetzt ein großes Brandereignis und es fällt dann ein Großteil Löschwasserversorgung aus. Das ist natürlich dann für als Einsatzleiter einmal ein ganz kurzer Moment zum Innehalten, sage, okay, stopp, wie stellen wir das Ganze jetzt neu auf? Und da war man dann auch die Unterstützung vom Abschnitt 4, Freiwillige Feuerwehr, ganz wichtig, die man dann die Löschversorgung neu aufgebaut hat, dass wir die Versorgung dann über die naheliegenden fließenden Gewässer wieder aufrechterhalten haben können.
Das ist eine kleine Wettkampfvorbereitung auch gleich dabei.
Kann man so sagen, ja.
Und bei diesem ganzen Sammelsurium an Gefahren und an unbekannten Variablen, muss man auch sagen, du hast am Anfang erwähnt, AT-Alert, also die Warnung der Bevölkerung über ihre eigenen Mobiltelefone, das war alles ein Thema, das war vage in der Luft. Wie seid ihr mit dem über den Einsatzverlauf dann umgegangen? Ist das wieder präsent geworden?
Das ist auch ein wichtiger Punkt, das ist einer von unseren Schwerpunkten. Wir haben gesagt, wir haben auf der einen Seite einen Großbrand, auf der anderen Seite Chemikalien, die sich im Laufe des Einsatzes gezeigt haben. Wasserversorgung war ein Thema, aber eben auch ein ganz wichtiger Punkt, der Schutz der Umgebung, der Schutz der Bevölkerung und der Schutz der Einsatzkräfte. Auf der einen Seite haben wir jetzt gesagt, Schutz der Einsatzkräfte war mir ganz wichtig, indem wir die Risikoabwägung machen mit der Einsatzbekleidung. Und wo wir dann auch, wie sie eben den Einsatzverlauf entsprechend entwickelt haben, sofort umgestellt haben auf eine andere Schutzausrüstung mit Stiefeln und Handschuhen. Auf der anderen Seite haben wir dann eine Bewertung gehabt, wie müssen wir mit der Umgebung umgehen, wie müssen wir mit der Besiedelung das Thema angehen. Das heißt, das Glück ist, es ist in der Peripherie der Stadt, das heißt, es ist jetzt nicht dicht besiedelt. Aber ich habe im Nahebereich natürlich eine Ortsgrenze und an mehrere andere Ortschaften und wenn die Windrichtung entsprechend geht, auch an dicht besiedelten Bereich im Stadtgebiet. Das heißt, in Abstimmung mit den an der Einsatzstelle anwesenden Landeschemiker, aber auch in Abstimmung mit Vertretern des Landes Salzburg und auch der Behörde der Stadt Salzburg, haben wir eine Risikobetrachtung gemacht mit der Situation, die vorherrscht und wie sie eskalieren könnte. Das heißt, mit der vorherrschenden Situation haben wir eine relativ stabile Lage gehabt mit der Gebäudestruktur und relativ wenig Wind, sodass die Rauchentwicklung gerade nach oben abziehen konnte und somit auch die Schadstoffe, die unter Umständen da bereits im Rauchgas enthalten sind. Ich habe aber davon ausgehen müssen, dass die Situation eventuell eskaliert. Jetzt haben wir vorhin gesagt, wir haben Säuren und Laugen. Die exotherme Reaktion habe ich nicht ausschließen können. Ich habe die statische Beanspruchung der Halle nicht mehr ausschließen können. Die Standfestigkeit also nicht gewährleistet gesehen habe. Das heißt, ich habe für die Umgebung, für die Eskalation der Situation Vorsorge treffen müssen. Und das war eben Abstimmung mit dem Land, also mit dem Vertreter des Landes, haben wir AT Alert soweit vorbereitet, dass auf Knopfdruck soweit die ganze Kommunikation eingerichtet war und bei einer Eskalation der Situation sofort eine Information bzw. eine Alarmierung der Bevölkerung möglich gewesen wäre.
Den Landeschemiker hast du schon erwähnt, also sprechen wir gerne auch über das Thema Umweltschutz. Inwieweit hat man da überhaupt noch Kontrolle? Also wir reden von über 100.000 Liter Chemikalien. Das vermischt sich mit dem Löschwasser. Dringt das dann nicht auch ein ins Erdreich? Wie weit hat man den Umweltschutz da noch in der Hand?
Das war dann im Laufe des Einsatzes ein weiterer großer Schwerpunkt. Ich habe gesagt, Brandbekämpfung, Chemikalien, Löschwasserversorgung und dann kommt der Umweltschutz als vierter großer Punkt dazu. Das heißt, wie können wir mit dem umgehen? Wir haben dann auch in Abstimmung bzw. in Rücksprache mit den Ortskundigen bzw. mit den Brandschutzbeauftragten und mit den Technikern vor Ort eben in Erfahrung bringen können, wie denn die Löschwasserretention ausschaut und wie auch die Oberflächenwasserrückhaltung auf dem Areal funktioniert. Und da war halt der Punkt, wir haben zwar den gesamten Galvanikbereich, der ist unterkellert und ist somit ein Retentionsbereich gegeben, Gott sei Dank, weil da ist der Großteil aufgefangen worden. Aber ein Teil ist aufgrund des Rohrbruchs auch aus der Halle ausgetreten. Und jetzt haben wir den Oberflächenkanal, der mündet in einen Sickerschacht. Jetzt war für uns auch einer der Ansätze, dass man diese Sickerschächte mit Schachtabdeckungen abdeckt und somit ein Eintreten dieser Substanz in die Sickerschächte verhindert oder zumindest reduziert. Es hat sich aber gezeigt, dass aufgrund der Rohrbruchthematik und diese nicht betriebsintern rasch abgestellt werden hat können, relativ viel Löschwasser, das sie vermengt hat mit den Chemikalien und mit Salzsäure, Salpetersäure, Natronlauge und anderen Substanzen, die man dann im Nachhinein dann nur über Laboranalyse auch festgestellt hat, vorwiegend Zink und Kalk, ist dann ausgedreht und in die Sickerschächte eingetreten. Jetzt war aber der Hinweis, es gibt eine Brunnenanlage auf dem Areal und dieser rückgehaltene Bereich im Außenbereich für die Sickerschächte, die wir abgedeckt haben, ist stetig angestiegen aufgrund des Rohrbruchs, aufgrund des Löschwassereintrags, dass wir dann schon die Gefahr gesehen haben, dass dieser aufgestaute Bereich droht, in den Brunnenbereich einzudringen. Und da in Abstimmung mit dem Landeschemiker haben wir auch gesagt, der Risikoabwägung, wie wir es auch bei der Einsatzbegleitung gemacht haben, sogar, was ist denn das geringere Risiko, beziehungsweise wo haben wir den geringeren Schaden, ist dann auch entschieden worden, dass wir die Schachtabdeckung wieder öffnen, weil ja sowieso schon Substanz in den Sickerschächten vorhanden ist, um die Brunnenanlage zu schützen. Das heißt, auch in Abwägung, das war die Information vom Chemiker, der die Grundwassersituation aufgrund einer anderen Beschäftigung vor Ort kennt, gesagt, die Grundwasserfahne Richtung Salzach bewegt sich ganz langsam. Das heißt, die eingetretene Substanz ist einmal ein paar Tage im Nahebereich oder unterhalb des Firmenareals vorhanden. Das heißt, man kann in weiteren Schritten damit ausheben von Erdreich die Sanierung wieder durchführen, wenn es erforderlich ist. Das ist dann aber die Möglichkeit, was dann im Folgetag durch Sachverständige bewertet werden hat können. Nur für uns war es einfach wichtig, eine stabile Situation oder eine vorerst stabile Situation herzustellen, indem wir gesagt haben, wir müssen die Brunnenlage schützen, aber dafür die Sickerschächte beaufschlagen. Das war so ein Punkt, der da durchaus auch wesentlich dabei war in der Bewertung der Risikoanalyse.
Wir haben zu diesem Thema auch eine Frage über Instagram bekommen von Peter von der Freiwilligen Feuerwehr Grafendorf bei Hartberg. Wie seid ihr dann mit dem kontaminierten Löschwasser umgegangen? Und vielleicht geht das Hand in Hand mit dem Thema, das der Benjamin von der Freiwilligen Feuerwehr Sigartskirchen anspricht. Wer ist denn da eigentlich für die Beseitigung der Chemikalien zuständig? Chemikalien und Löschwasser, das kann man wahrscheinlich nicht mehr trennen.
Nein, das ist dann eine Substanz, die entsprechend beaufschlagt ist oder verschmutzt ist. Ein ganz wichtiger Bereich, aber das ist einfach auch aufgrund des Gewerbebetriebs mit entsprechendem Gefahrenpotenzial, hat Retentionsbereiche. Diese Retentionsbereiche, die hat sich eben angefüllt mit dieser Chemikalie, mit diesen Chemikalien und dem Löschwasser. Und das war einfach mal der Großteil, der rückgehalten werden konnte, Gott sei Dank. Der restliche Teil, der über die Sickerschächte eingedrungen ist, ist dann am Folgetag, da haben wir eine Kommission gehabt mit Sachverständigen von der Behörde, Gewerbebehörde, Wasserrechtsbehörde und so weiter, wo man dann die weiteren Maßnahmen festgestellt hat oder festgehalten hat. Und in Abstimmung mit dieser Behörde oder mit dieser Kommission ist dann auch der Auftrag über den Betreiber der Anlage an Entsorgungsbetriebe gegangen, weil der Auftraggeber ist ja der, der die Rechnung erhält und der kann es dann bei der Versicherung einreichen, ist dann also der Auftraggeber der Betreiber der Anlage und hat Entsorgungsunternehmen damit beauftragt, diese Substanzen abzupumpen aus den Retentionsbereichen und soweit möglich auch aus den Sickerschächten. Und wie weit dann die Sanierung der Sickerschächte, vor allem mit Aushub von Erdmaterial und so weiter, entscheidet nachher die Behörde und ist dann auch über den Betreiber der Anlage durchzuführen und zu veranlassen.
Also über diese Retentionsbecken konnte dann eigentlich das meiste Löschwasser aufgefangen werden?
Das ist richtig. Über das Retentionsbecken hat der Großteil der Chemikalien und des Löschwassers aufgefangen werden können. Ist ja wichtig, im Prinzip ist ja das auch vorgegeben. Wenn ihr einen gefahrengeneigten Betrieb habt, wird da auch für den Bau schon vorgegeben, dass es solche Bereiche geben muss. Ist ja grundsätzlich bei jedem größeren Gewerbebetrieb vorgegeben, dass man Löschwasserretentionen berücksichtigt. Und da war es eben der Kellerbereich. War für uns aber dann auch wichtig, einsatztaktisch, weil natürlich kein Oberflächenwasser, das im regulären Betrieb da eintritt, muss abgepumpt werden. Es ist ein Punkt, der wichtig ist, dass man während des Einsatzes diese Pumpenanlage deaktiviert oder deaktivieren lässt, dass dieser Löschwasserrückhaltebereich auch funktioniert.
Also riesige Themen, die euch dann im Nachgang noch beschäftigt haben. Wie lange ist dieses Thema präsent? Ist das heute schon? Jetzt ist der Einsatz einen Monat her. Ist das heute schon alles gelöst?
Nein, wir sind jetzt noch in den Nachbereitungen des Einsatzes. Es geht auch darum, wir haben eine Laboranalyse veranlasst, damit wir auch die entsprechende Bewertung der Beaufschlagung von den Einsatzmitteln oder persönliche Schutzausrüstung vornehmen kann, wo man es weiter verwenden kann. Also das sind so Themen, die müssen jetzt da die Hersteller bewerten. Das gleiche gilt für Artenschutzgeräte. Wir haben 2, 3 Artenschutzgeräte, die beauftragt worden sind, die auch Verfärbungen auf der Begurtung davongetragen haben. Die lassen wir jetzt vom Hersteller der Artenschutzgeräte bewerten, ob die noch weiter verwendbar sind oder ob wir es ausscheiden müssen. Dass wir einfach da sicher gehen können, dass die Mitarbeiter auch wieder eine ordentliche Ausrüstung für den nächsten Einsatz bei der Hand haben. Das andere ist natürlich, Brandeinsatz wird ja grundsätzlich nicht verrechnet als kommunale Feuerwehr. Aber wir haben da doch einiges an Einsatzmitteln, die kaputt worden sind aufgrund der Chemikalien, die einfach beauftragt worden, wo man merkt, man hat eine Veränderung der Struktur in der Oberfläche. Wir haben Schaumittel in nicht unerheblichem Ausmaß verwendet. Das sind Kosten, die wir jetzt für die Versicherungsleistung weiter verrechnen müssen. Aber das sind so Themen, die jetzt organisatorisch nur erforderlich sind und beschäftigen. Also wie gesagt, Laboranalyse, Aufarbeitung, Nachbeschaffung der eingesetzten Mittel beschäftigen sich heute noch. Unmittelbar während oder nach dem Einsatz ist ja nicht gleich unmittelbar Brand aus gewesen in der Nacht, sondern man hat gemerkt, die Alarmierung war um 22.29 Uhr, dass sich die Brandintensität um ca. 2 Uhr früh reduziert. Die konnte gebrochen werden mit den Maßnahmen, die wir gesetzt haben. Brand aus ist aber noch lange nicht gewesen. Also wir haben dann nur die kleinere Brandherde gehabt. Wir haben dann um ca. 4 Uhr früh die Einsatzkräfte deutlich reduzieren können und die Einsatzabschnitte zusammenlegen, wo man dann der Stefan die Gesamteinsatzleitung ab 4 Uhr früh übernommen hat von mir. Das heißt, ich habe mich dann nochmal 1,5, 2 Stunden zurückziehen können für Pressearbeit, für eine persönliche Reinigung, dass man mal ein bisschen zur Ruhe kommt. Und ab 6:30, 7 Uhr früh haben wir dann wieder einen Wechsel gemacht, oder einen Steffen da abgelöst, wo wir dann im Anschluss noch die restlichen Arbeiten durchgeführt haben. Mit der Drohne haben wir eine Befliegung gemacht im Dachbereich, ob man im Wärmebild dann noch Glutnester findet oder ob das soweit abgeschlossen ist. Man hat zum Beispiel im Dachbereich, der Steffen dann noch veranlasst, einen Türstock entfernt im Dachbereich zum Nachbarbrandabschnitt, weil es da noch vermeintliche Glutstock geben hat, beziehungsweise den Fugenbrand aus einer kleinen geben, inzwischen in Brandabschnitten. Das hat der Steffen in der Nacht noch gelöst. Am Folgetag haben wir dann noch die Behördenbegehung gehabt, also am Vormittag des Folgetages. Es hat dann die ablösenden Bereitschaftsoffiziere haben dann übernommen, auch von mir her. Wir haben dann um 9.42 Uhr, 9.45 Uhr in der Größenordnung Brand ausgeben können, sind aber dann doch noch vor Ort geblieben mit einem Fahrzeug, auch rollierend, mit Kollegen der FF, als auch Kollegen der BF, haben sie wechselweise da den Dienst geteilt, um eine Brandwache sicherzustellen. Die ist dann bis zum Abend noch gegangen und auch über die Nacht sind wir dann noch punktuell vor Ort geblieben, um da Nachschau zu halten. Und der Einsatz ist somit im Prinzip dann mit Sonntag beendet worden. Wobei wir dann auch die ganzen Einsatzmittel, die wir dann an der Einsatzstelle gehabt haben, haben dann aufgesammelt. Das Gute an dieser Chemikalie, die vor Ort war, ist, dass sie gut wasserlöslich ist. Das heißt, die eingesetzten Einsatzmittel haben wir dann in der Feuerwache in ein Wasserbad gelegt, wo wir dann auch regelmäßig mit pH-Teststreifen die pH-Werte kontrolliert haben, das auch über Stunden dann auch einweichen haben lassen. Die ganze Schutzausrüstung ist chemisch gereinigt worden mit der Industriemaschine. Das heißt, das war dann entsprechend im Nachgang eine ordentliche Aufbereitung, dass man da auch wieder ordentliche Schutzausrüstung oder Ausrüstungsgegenstände für den nächsten Einsatz dann vor Ort hat, beziehungsweise bevorratet hat.
Stefan, in der Nacht, in dieser Zeit, wo du die Einsatzleitung übernommen hast, welche Themen haben sich da noch ergeben? Ist da die Mannschaftsstärke ein Thema? Ihr habt ja auch Einsatzkräfte, die eigentlich zu diesem Zeitpunkt gar nicht im Dienst waren, in Dienst berufen. Wie kann man sich das vorstellen in dieser Nebenzeit?
Genau, wir haben dann, nachdem das der Brand schon unter Kontrolle war, haben wir die Mannschaftsstärke verringert zur persönlichen Reinigung, zur Erholung. Wir haben dann Kräfte von der Freiwilligenfeuerwehr vor Ort gehabt und von der Berufsfeuerwehr, aber eben verminderte Anzahl. Wir haben zwischendurch noch einmal festgestellt, dass ein Athenfugenbrand oder Schachtbrand aufgetreten ist zwischen den Brandabschnitten. Den haben wir noch gelöst und im Dachbereich hat noch ein Türstock gebrannt, den haben wir noch auch noch gelöscht. Mhm. Zusätzlich war noch ein Thema die Grobreinigung der Flächen quasi vor dem Gebäude, dass man das von den Chemikalien halbwegs befreit.
Okay, also wirklich viele, viele spannende Themen, die ihr da durchgemacht habt. Habt ihr Learnings, Dinge, die man vielleicht mitgeben kann? Also jede Übung ist natürlich schön, aber wenn es um so einen Einsatz geht, wo so viele Themen zusammenkommen, das ist wahrscheinlich die beste Übung und Vorbereitung für alles, was noch kommt. Was könntet ihr denn jemandem mitgeben, der bei diesem Einsatz nicht dabei war, aber eine Sache vielleicht mitnehmen sollte für die eigene Feuerwehr?
Vielleicht zwei Sachen, die ich mitgeben kann, was sie bewährt haben oder die ich persönlich mitgenommen habe. Das eine ist, die Abschnittsbildung hat sich auch bei diesem Einsatz wieder irrsinnig bewährt, weil wir da einfach als Gesamteinsatzleiter kann ich strukturiert Auftragen vergeben und die einzelne Abwicklung im Detail übernimmt nachher der Abschnittsleiter. Das war irrsinnig hilfreich und hat in der Einsatzabwicklung wirklich gut funktioniert und auch sehr gut geholfen, den Einsatz strukturiert abzuarbeiten. Das andere ist, was ich mir durchaus auch Gedanken gemacht und wirklich auch beschäftigt hat, das ist die Abwägung, die Risikoabwägung, welche Schutzausrüstung jetzt für so einen Einsatz relevant ist. Und man wird zu einem Brandalarm gerufen, aber die Lage hat sich dann relativ rasch geändert und da muss man wirklich rasch reagieren, um den bestmöglichen Schutz der Mitarbeiter oder der Einsatzkräfte auch sicherzustellen. Und das ist auch ein Punkt, was man mitnimmt oder was ich mitgeben kann, auch für die ablösenden Kräfte. Man hat natürlich dann aufgrund der Dauer des Einsatzes, der Rollierung der Mannschaft drinnen. Ganz wichtig ist die Kommunikation an der Einsatzstelle, dass die ablösende Mannschaft denselben Informationsstand hat, wie die bereits vor Ort befindliche Mannschaft, um eben dort den größten Sicherheitsstandard sicherzustellen. Das ist also was unbedingt da eingehalten werden muss und wichtig ist, was man aus dem Einsatz wieder mitgenommen hat, was man sicherlich weiter tragen muss.
Rückblickend gesehen ist der Einsatz wirklich hervorragend abgearbeitet worden.
Fakt ist, der Einsatz, natürlich zu Beginn habe ich eine Chaosphase, das ist wie jeder Einsatz und es gilt halt die Chaosphase, eine geordnete Phase zu überbringen und da hast du dann wirklich einfach gemeinsam dran und gemeinsam eine Einsatzleitung zu bilden und die verschiedenen Abschnitte einzubinden und auch die einzelnen Fahrzeugkommandanten mal auf Stand zu bringen oder auf den Informationsstand zu bringen, dass man sagt, okay, was haben wir vor, wo wollen wir hin, das glaube ich war durchaus ein Schlüssel zum Erfolg, dass wir den Informationsfluss soweit strukturiert haben.
Man kann, glaube ich, wirklich die Arbeit unserer Einsatzkräfte und der freiwilligen Einsatzkräfte wirklich hervorheben. Die haben perfekt gearbeitet und perfekter zusammengearbeitet, muss man so sagen.
Das war sicher der Schlüssel zum Erfolg, dass der Betrieb eigentlich jetzt wieder im Betrieb ist, mit Ausnahme der Galvanik, aber grundsätzlich haben sie wieder relativ zeitnah in Betrieb gehen können. Da darf ich auch nochmal Danke sagen für die anderen Einsatzorganisationen, Polizei, Rettungsdienst, wo man einfach dann wirklich einen guten Support, ein gutes Miteinander einfach an Einsatzstelle gehabt hat.
Und ich sage vielen Dank, dass wir euch bei diesem Einsatz über die Schulter schauen dürfen. Branddirektor Werner Gläuber und Oberbrandrat Stefan Krakowitzer, Dankeschön.
Dankeschön.
Danke auch.
Und selbstverständlich auch Dankeschön an euch, dass ihr dabei wart bei dieser Folge. Und vielen Dank auch fürs Fragen einschicken. Da waren bei dieser Folge wirklich besonders viele dabei. Falls Fragen offen sind, da kann ich euch unseren Schadstoff-Crash-Kurs empfehlen, Folge 31. Das ist ein Schnelldurchlauf durch die wichtigsten Chemikalien, die uns im Feuerwehreinsatz begegnen. Damit ihr immer up-to-date bleibt, abonniert sehr gerne unseren E-Mail-Newsletter unter blaulichthelden.at/newsletter. Dann schicken wir euch die neuesten Folgen immer in euer Postfach. Oder wenn ihr mit einer App unterwegs seid, dann abonniert Blaulichthelden sehr gerne. Das geht in jeder Podcast-App und aktiviert dort auch die Glocke. Dann bekommt ihr auch immer dann eine Benachrichtigung, wenn es eine neue Folge gibt. Bis dahin, ciao, servus und gut wär's.